keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist oder sich selbst auslegt. Wir wollen beten. Lieber Vater, ein jeder Tag sollte beginnen, indem wir danken, dass wir dein Wort haben. Denn es informiert uns nicht nur über die innersten Gedanken deines Herzens, und das ist gar nicht selbstverständlich, sondern auch über alles, was geschehen ist, wie es aufgezeichnet ist durch deinen Heiligen Geist, und auch über all das, was an Wegstrecke in der Heilsgeschichte vor uns liegt. Und aus diesem Wort leben wir. Dieses Wort ist in sich Leben und es ist darum zeugungsfähig. Du verschenkst dein Leben im Lesen dieses Wortes, im Umgang mit diesem Wort. Das ist ein Geheimnis dieses Wortes, dass es sich uns auftut, wenn wir demütig davor und glaubend auf es hören, und dass du und unser Herr Jesus Christus in diesem Wort uns begegnet. Und darum ist es auch zeugungsfähig und darum bist du es, der durch dieses Gotteswort uns in ein neues Leben gezeugt hat. Wir preisen dich dafür, lieber Vater, dass wir auch heute Morgen daraus hören dürfen, dass du immer wieder den Brüdern das Herz auftust und immer wieder Erkenntnisse und Durchblicke schenkst. Und darum kommen wir auch zusammen, weil wir aus diesem Wort neue Weisung, neue Information, neue Stärkung, neuen Trost erfahren wollen für diese nächste Woche und für unsere nächste Wegstrecke. Und so tu einem jeden von uns jetzt das Herz auf und schenke, dass dein Heiliger Geist jeden von uns labe und befestige, auch im prophetischen Denken und Schauen. Segne unseren Bruder, segne auch unseren Hausvater jetzt in Heilbronn und alle Wortdienste irgendwo auf dieser Erde, lass sie durch deinen Heiligen Geist gelenkt werden und lass uns vor dir dankbar und anbetend stehen in Christo Jesu, die wir durch dich Teilhaber deiner heiligen Vaternatur werden durften. Wir rühmen deinen Namen. Amen.
Auch ich darf Sie alle heute Morgen recht herzlich grüßen. Ich bin dankbar, dass ich die 100 Kilometer bei dieser Witterung ohne Probleme habe zurücklegen dürfen. Und so möchte ich das Thema, das auch im Rahmen der prophetischen Woche angegeben ist, heute Morgen behandeln: Prophetie und Gericht. Es wird aber keine Gerichtspredigt werden. Ich habe heute Abend das Thema in Verbindung mit der notwendigen Ergänzungsaussage Gericht und Heil. Kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Das Thema Gericht wird aber im Zusammenhang mit dieser Thematik auch eine entscheidende Rolle spielen. In der prophetischen Woche wird der Akzent immer wieder auf Prophetie gelegt. Das ist kein Spezialthema, liebe Brüder und Schwestern, sondern vom ersten Blatt bis zum letzten der Bibel werden prophetische Aussagen gemacht. Diese aber nicht primär, um unsere Neugierde zu befriedigen, sondern damit wir den Gott der Geschichte und der Heilsgeschichte besser kennenlernen. Denn wenn das nicht geschieht, dass wir auch heute Morgen hineingenommen werden in eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn, besteht immer die Gefahr, dass wir in das Spektakuläre hineingeraten oder sogar Wahrsagerei betreiben. Entschuldigen Sie, dass ich das so hart sage. Und damit will ich auf zwei Momente hinweisen. Es bestehen immer wieder die Gefahren, wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen. Zum einen, aufgrund des mangelnden heilsgeschichtlichen und prophetischen Verständnisses wird von vielen jegliche Auseinandersetzung mit dem prophetischen Wort als Spekulation abgelehnt. Dazu tragen natürlich auch manche zahlreichen unnüchternen Veröffentlichungen bei. Auch von dieser Stelle ist leider hin und wieder manches an Prognosen geschehen, die sich nicht erfüllt haben. Ich denke nur an die Entwicklung Russlands und die Rolle Russlands im heilsgeschichtlichen Kontext. Die Folge allerdings einer einseitigen Ablehnung ist eine erschreckende Unkenntnis in der Bewertung auch der aktuellen Ereignisse. Viele schrecken mal auf, wie anlässlich des Golfkrieges, und dann fällt man in den alten Trott wieder hinein. Die zweite Gefahr kommt von einer anderen Seite. Schwärmerische, sensationelle Stellungnahmen zu prophetischen Aussagen und Inhalten der Bibel unter Bezugnahme auf aktuelle Zeitereignisse erzeugen dann bei den Zuhörern Erwartungen und auch Ängste, die nicht das Heil in Christus zugleich beinhalten. Dann werden die Zeitereignisse in die Bibel hineininterpretiert. Die Gefahr besteht immer, und wir müssen uns auch dieser Problematik stellen. Stattdessen sollten wir mit Hilfe des prophetischen Wortes, mit Hilfe der göttlichen Weisheit, die Ereignisse in der Zeit nüchtern zu beurteilen versuchen. Und das möchte ich heute auch noch tun. Was sagt die Bibel über den Stellenwert der Prophetie und wie ist sie in der gegenwärtigen Zeit zu bewerten? Ich möchte noch einmal auf dieses Wort eingehen und es zitieren. Wir besitzen auch in dieser Zeit das feste prophetische Wort. Und ihr tut wohl, darauf zu achten, sagt Petrus, als auf ein Licht, eine Lampe, die leuchtet in einem dunklen Zeitraum, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und dann müssen wir noch wissen, dass keine prophetische Rede, keine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht ist, sondern diese Gottesmänner haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Wir haben also ein geistinspiriertes Wort vorliegen. Und das muss uns, wenn wir die Bibel lesen, immer wieder innerlich deutlich werden. Die Prophetie ist ein Gesamtleitmotiv in der Heiligen Schrift. Und wir dürfen bereits erkennen, es hat das jemand mal nachgerechnet, dass etwa 60-70% aller prophetischen Aussagen bereits erfüllt sind. Und zwar bezogen auf die Geschichte Israels. Und wir leben heute in einer Zeit, wo Israel eine ganz besondere Phase in der Heilsgeschichte präsentiert. Dann das erste Kommen Jesu betreffend und wenn wir an den zu Ende gehenden Äon denken, wird deutlich, dass sogar manche Zeitsignale deutlich werden. Weiter sagt uns dieser Text, und das müssen wir uns als Kriterium auch immer wieder vorhalten, die prophetischen Aussagen der Bibel können nicht verstandesgemäß erfasst werden. Wenn wir also nur rein rational da herangehen, kommen wir irgendwo in Schleudern. Es bedarf der Erleuchtung durch den Heiligen Geist, ohne dessen Licht wir zu Fehldeutungen in der Eschatologie, also der Lehre der Endzeit, kommen. Deshalb möchte ich auch heute Morgen darum bitten, dass Gott uns den Geist der Weisheit, der Erkenntnis gibt, damit wir mittels dieser Lampe des prophetischen Wortes klar sehen. Als erstes möchte ich mich nun nochmal mit dem Wesen der Prophetie, dem Dienst eines Propheten und der Funktion prophetischer Aussagen beschäftigen. Wir haben während der letzten Brüderkonferenz auch an einem Tag, der erweitert wurde zu einem Männertag, uns mit diesem Problem befasst. Ich werde einiges nochmal aufgreifen und mit anderen Akzenten versehen. Es muss also deutlich werden, dass ein Prophet ein Verkündiger göttlicher Offenbarung ist, ein Sprachrohr, ein Mund Gottes. Und der Inhalt seiner Verkündigung ist eine Prophezeiung, Weissagung, prophetische Aussage. Und auch die Methoden müssen wir in den unterschiedlichen Heilszeiten Gottes unterscheiden lernen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir in große Schwierigkeiten. Damals im Alten Testament erfolgte eine solche Offenbarung durch Visionen, Gesichte oder durch Audition, das heißt durch Stimmen, Hören, Worte und Sprachen. Diese Art der Vermittlung im Alten Bunde war primär Israel bezogen. Wir vernehmen ähnliche Formen noch auch in der Übergangszeit, das heißt bei der Ablösung Israels aus der Heilsgeschichte heraus und im Übergang zur Gemeinde der Ekklesia. Nach der Vervollständigung des Wortes Gottes durch die Apostel und Propheten, in Sonderheit durch den Apostel Paulus, gab es auch andere Arten der Rede Gottes. In Hebräer 1, 1 und 2 sagt der Schreiber Folgendes: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise damals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage geredet durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Und wer beispielsweise heute völlig aus dem Zusammenhang heraus die Art der Prophezeiung, wie sie im Alten Testament geschah, in dieser Zeit deutlich werden lässt, der kann auf Irrwege geraten. Das Wort Gottes ist nämlich jetzt aufs Vollmaß gebracht und es gibt keine neuen Offenbarungen. Das ist das Zeichen der Verführung. Wie viele falsche Propheten kommen mit dem Anspruch, jetzt in dieser Zeit wird erst das volle Heil geoffenbart. Die grundlegenden Dienste sind geschehen. Die Frage, gibt es heute noch Apostel und Propheten? Im grundlegenden Sinne nicht. Aus Epheser Kapitel 2, Vers 20 geht eindeutig hervor, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein bzw. Grund- und Schlussstein ist. Es gibt also im exklusiven Sinne heute keine Apostel und Propheten mehr. Wer uns das weismachen möchte, wie etwa die Neuapostolischen, indem sie neue Apostel anbieten, der läuft Gefahr, verführt zu werden. Wir brauchen auch nicht versiegelt zu werden durch solche Apostel. Es war interessant, dass nach jenem Männertag ein Bruder auf den Hausvater zuging, ihm dann ein Buch schickte mit dem Hinweis, das, was ihr hier gebracht habt, war zu wenig. Wir brauchen jetzt neue aktuelle Prophetie. Ich werde auf dieses Problem nochmal eingehen. Es gibt gewiss im weiteren Sinne Sendboten, griechisch Apostolos, geisterfüllte Lehrer, die den Heiligen Geist beziehungsweise den Geist der Prophetie oder auch die Gabe der Prophetie haben. Das brauchen wir. Aber entscheidend ist, dass wir erkennen, was im Worte Gottes niedergelegt ist, damit wir mittels des Heiligen Geistes klar sehen, was Gott für diesen Äon vorbereitet hat. In der Gegenwart gibt es zahlreiche Bewegungen, Sekten, Irrlehren, die ja mit dem Anspruch aufwarten, jetzt erst das Besondere anbieten zu wollen. Aber wir müssen uns auch sagen lassen, in den Endzeitreden Jesu und durch den Apostel Paulus, dass am Ende dieses Äons die Gefahr der Verführung besteht. Bei beiden, bei Jesus und dem Apostel Paulus, wird das deutlich. Das ist die Hauptgefahr vor dem Wiederkommen Jesu. Verführung. Und darum ist für uns wichtig, wenn wir beurteilen bzw. prüfen wollen, welche Kriterien sind denn nötig? Zunächst einmal darf ich sagen, dass nur ein lebendiges Glied am Leibe Jesu Christi prüfen kann. Und der Gesamtgemeinde ist auch dieser Prüfungsauftrag gegeben. Aber das kann nicht geschehen, ohne dass uns drei grundlegende Geheimnisse geoffenbart werden. Ich möchte sie hier nochmal nennen, den meisten sind sie bekannt. Das erste Geheimnis ist das Geheimnis Gottes Christus. Und in Verbindung damit sagt Paulus in Kolosser 2, 2 und 3, dass in dem Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Also ohne dass wir das Geheimnis Gottes in Christus erfassen, können wir auch nicht recht prophetisch prüfen. Das zweite entscheidende Geheimnis, das bisher zum Dienst des Nationenapostels Paulus verborgen war, ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Fragen Sie doch mal nach, wenn jemand meint, er habe neue Offenbarung, ob er das Geheimnis des Christus in uns kennt. Ich habe das einmal Zeugen Jehovas bei mir an der Tür gesagt. Da wurden sie ganz unsicher und ganz schnell haben sie ein Gespräch abgebrochen. Und drittens hat uns der Herr das Geheimnis seines Willens kundgetan. Epheser 1, Vers 9. Es ist ein Geheimnis. Es ist also nicht so, als ob diese Endzeitentwicklungen ganz vordergründig platt auf dem Wege zu finden wären, den wir so allgemein als den Weg der Nachfolge bezeichnen. Es ist ein Geheimnis und das muss Gott uns aufschließen. Auch das Geheimnis im Hinblick auf Entwicklung der Gemeinde. Ich werde das nachher im Einzelnen noch enthüllen. Ich will aber an dieser Stelle ganz konkret einige Punkte nennen, die Kriterien sind für die Beurteilung der Prophetie im Allgemeinen sowie auch die Praxis der Weissagungen betreffend. Das im Besonderen. Erstens, Gott selbst beruft nach dem Prinzip der Erwählung seine Diener und rüstet sie mit seinem Geist aus. Besonders die Propheten mit dem Geist der Prophetie, auch mit seiner Kraft und den Gaben. Und die wirklich Berufenen drängen sich gar nicht nach einem solchen Dienst und einer solchen Dienstaufgabe. Zweitens, Gott offenbart sich unmissverständlich seinen Knechten und gibt ihnen einen ganz klar umrissenen Auftrag. Er legitimiert sie selbst. Die Betreffenden benötigen keine Propaganda und sie sind in der Regel auch gar nicht volkstümlich. Wenn ich so manche Visionen in der Gegenwart vernehme, dann sind das schwammige Bilder. Ich könnte Ihnen viele, viele dieser Bilder hier reproduzieren. Diese Bilder bleiben hinter einer klaren Aussage der Schrift zurück. Natürlich ist das sensationell, wenn ich jetzt hier stehen würde, um Ihnen zu sagen, so spricht der Herr, ich habe ein Gesicht, dann würden manche sagen, jetzt kommt das Entscheidende. Nein, wir müssen wissen, dass Gott anders verfährt, wenn er solche heilsgeschichtlich wichtigen Offenbarung gibt. Drittens, der Ort der Offenbarung war in der Regel alles andere als repräsentativ. Nicht in glänzenden Palästen oder prunkvollen Tempel wurden die Zeitwenden bzw. die entscheidenden Heilseinsichten geoffenbart, sondern an Städten, die gar nicht anziehend waren. Ich erinnere an einige. Der brennende Dornbusch in der Wüste, der Berg Sinai, Wüstensituation. Oder in Gefängnissen, denken wir an Josef, Jeremia oder Paulus. Paulus hat die größten Offenbarungen im Gefängnis bekommen und nicht während spektakulärer Massenveranstaltungen. Sicher gibt es auch Ausnahmen im Tempel in Jerusalem. Aber nur wenn Gott selber gegenwärtig war. Der Tempel war nachher Bar der Gegenwart Gottes, als der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Nicht an äußeren Erscheinungsformen, Merkmalen dürfen wir uns festhalten, sondern wir müssen das Wesen erkennen. Viertens, die wichtigsten heilsgeschichtlichen Ereignisse und prophetischen Perspektiven wurden einzelnen Menschen geoffenbart, nie einer Masse. Wo sie Massenbewegungen, Massenbekehrungen heute vorgesetzt bekommen, Vorsicht! Gott wählt heraus. Denken Sie nur an Abraham, an Daniel, an Josef, im Neuen Testament Paulus. Paulus musste nachher erleben, dass er allein stand. Die in Asien hatten ihn alle verlassen. Fünftens, die Offenbarung göttlicher Regierungsgeheimnisse erfolgt souverän durch den Herr der Geschichte und der Heilsgeschichte selbst. Und das geschah ungesucht durch die Propheten. Im Gegensatz dazu werden heute durch moderne Propheten in Anführungszeichen diese Offenbarungen durch Meditationen und ekstatische Erscheinungen bewusst produziert. Der Gottesmann Johannes Seitz hatte mal gesagt, beim Aufkommen der Pfingstbewegung, die Offenbarungen sind heute so billig wie die Brombeeren. Sechstens, der Inhalt der göttlichen Offenbarung enthält ein ausgewogenes Maß von Gericht und Gnade. Ein Kennzeichen falscher Prophetie ist die einseitige Bevorzugung der Begriffe Friede und Sicherheit. Bei Micha, dem Propheten, der allein stand gegen 400 Falsche, wurde deutlich, dass die 400 Friede und Sicherheit proklamiert haben. Und weil Micha Gericht verkündigte, musste er ins Gefängnis. Und wie sieht das Ende aus? Friede, Sicherheit nach 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wie viele Prophezeiungen, falsche Prognosen gehen immer in diese Richtung? Konziliarer Prozess, Visionen heute, über ganz Deutschland wird der Heilige Geist ausgegossen, über Völker, Nationen, wenn, so habe ich jetzt noch gelesen, und zwar von einem, der bei der Nürnberger Konferenz dabei war, ich will jetzt mal keine Bewegung nennen, gesagt hat, wenn die Christen in Europa alle eins werden, dann wird Europa eine herrliche Friedenszeit erfahren. Merken Sie, wo das hingeht. Europa wird eine ganz andere Rolle spielen mit Deutschland, wahrscheinlich als führende Nation, als Nachfolge des 4. Römischen Weltreiches. Da müssen wir doch Acht geben. Und ein siebtes, die gesamte biblische Prophetie ist eine wunderbare organische Einheit, aber auch geheimnisvoll differenziert. Wer die verschiedenen Heilskörperschaften, Israel, Gemeinde oder nachher auch die aus den Nationen kommenden, aus den Gerichten heraus, durcheinander wirft, der kann nicht mehr klar sehen. Viele dieser Aussagen werden in falsche Zusammenhänge eingeordnet. Das geschieht leider gegenwärtig auch in vielen gläubigen Gemeinden und Kreisen. Denen die Geheimnisse Israel ist auch ein Geheimnis, die Gemeinde, die Auswahl aus den Nationen, Geheimnis Babylon, das alles verborgen ist. Und ein letztes dazu. Achtens, die aktuellen Weissagungen, die es ja gibt nach 1. Korinther 14. Wir sollen streben nach der Gabe der Weissagung. Die müssen geprüft werden. Wenn aber solche Weissagungen in der Ich-Form beginnen, ich habe manche gehört, die mit dieser Sprachregelung beginnen, dann kann nicht mehr geprüft werden. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, so spricht der Herr, ich, dann können Sie einer so formulierten Aussage nicht widersprechen. Diese Aussagen wurden gemacht bei der grundlegenden Prophetie im Alten und im Neuen Testament. Aber die aktuelle kann nie in dieser Sprachform geschehen. Wer also diese schriftgebundenen Kriterien nicht beachtet, der kann sehr schnell in die Wahrsagerei hineingeraten. Und auch die Erfüllung bestimmter sogenannter Weissagungen und auch Wahrsagereien ist noch kein Kriterium für die Echtheit. Selbst der Fürst dieser Welt, der sich einen Lichtsengel verstellt, kann so inspirieren, dass bestimmte Ereignisse vorhergesagt werden. Wir aber sollten demütig, aber auch vertrauensvoll uns sagen lassen, die Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das ist auch wichtig. Nicht, dass wir destruktive Kritik betreiben und nur negativ kritisieren. Es gibt eben auch viele positiven Dinge, punktuelle Bereiche, die man durchaus für entscheidend, auch für die Gemeindebildung beachten kann. Ein zweites, wir wollen nun jetzt versuchen, die gegenwärtige Praxis der prophetischen Reden biblisch einzuordnen. Ich habe einiges schon versucht, möchte es aber nochmal konkretisieren. In dem Buch Dritte Welle des Heiligen Geistes von Bühne, da wird eine solche Prophezeiung angegeben. Da heißt es beispielsweise, ich will nicht länger zusehen, wie mein Name verunehrt wird. Ich werde mich nicht länger zurückhalten, wenn mein Volk betrogen wird. Ich werde dieser Welt die Größe meiner Herrlichkeit offenbaren, die Macht meiner Liebe, die Kraft meines Armes. Da könnte man zunächst denken, das ist in Ordnung. Erstens, ich wiederhole, die Ich-Form ist meiner Meinung nach problematisch. Zweitens, die Größe der Herrlichkeit Gottes wird in diesem Äon nicht geoffenbart. Und das ist durchgängig eine Tendenz der schwärmerischen Kreise heute, einseitig die Herrlichkeit Gottes zu proklamieren und zu vergessen, dass wir in der Kreuzesnachfolge stehen. Bitte, in dem nächsten werden Sie das noch deutlicher merken. Da heißt es, eine mächtige Offenbarung des wahren Glaubens steht uns bevor. Manche werden gerufen werden, sogar in Gebiete zu gehen, die zu betreten sich auch die Engel fürchten. In diesen Tagen werden viele tagtäglich mit Zeichen und Wundern leben. Es wird für sie so normal werden, für das Volk, wie das Volk Israel in der Wüste. Der Herr wird noch nie dagewesene Wundertaten, die sogar die biblischen weitem übersteigen werden, für sein Volk vollbringen. Gibt es noch größere Wunder als die, die in der Bibel bezeugt sind? Denken Sie doch nur an die Auferweckung Jesu Christi. Und was wir aus dieser Stelle 2. Petrus 1 vernommen haben. Wer nicht die Innenlinie sieht, wer nicht weiß, dass es heute darum geht, dass eine Auferweckung aus den Toten geistliche Folgen hat, dass wir zu neuen Menschen gemacht werden. Wer nur das Spektakuläre sieht, kann sehr leicht verführt werden. Wir müssen also daran denken, dass Zeichen und Wunder nach 2. Thessalonicher Kapitel 2 am Ende dieses Äons von dem letzten Herrscher, dem Antichristen, dem Gesetzlosen praktiziert werden. Ich erfahre auch Zeichen und Wunder, aber wenn man sie in den Mittelpunkt rückt, wie auch gefordert wird, in jeder Versammlung müssten Zeichen und Wunder geschehen. Ich denke, dann könnten Sie jetzt nach Hause gehen. Aber ich rechne damit, dass Gott Wunder der Veränderungen in unserem Leben durchführt. Das ist ein viel größeres Wunder, wenn der alte Mensch mitstirbt, in den Tod gegeben wird und der innere, der neue, der geistliche Mensch wächst. Darauf müssen wir achten. Ich will damit zu einem weiteren Aspekt kommen, damit wir sehen, was uns vom Apostel Paulus her geoffenbart ist. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen einer Innenschau und den äußeren Zeichen. Beim Apostel Paulus finden Sie nur die Innenlinie vorgezeichnet. Jesus, der Apostel Petrus und nachher Johannes in der Offenbarung zeigen die Entwicklung im Hinblick auf Geschichte und Heilsgeschichte vor allen Dingen unter dem Aspekt der Zurechtbringung Israels. Und da möchte ich einige die inneren Entwicklungslinien betreffende Momente aufzeigen. In 2. Timotheus 3, 1 bis 5 beschreibt der Apostel Paulus den Menschen der Endzeittage in 3 × 6 = 18 Eigenschaften. Ich will sie nicht alle 18 nennen, aber einige hervorstechende Merkmale möchte ich aufgreifen. Erstens, selbstsüchtig. Die Ich-Verwirklichung nimmt immer mehr die Form eines radikalen Egoismus an. Schön, wenn wir hier so friedlich beieinander sitzen, da merkt man nichts von einem Egoismus, aber wer im Leben draußen steht, kennt die Probleme, selbst bis in gläubige Kreise hinein. Ich habe manche seelsorgerlichen Gespräche, auch zwischen Ehepaaren, da ist man erschüttert festzustellen, dass die nicht mehr miteinander reden können. Woran liegt das? Am Ich des Menschen. Geldliebend, Habsucht, Gewinnsucht, die Jagd nach dem Mammon herrschen doch heute vor. Wenn man bedenkt, dass die Bürger der Bundesrepublik 3 Billionen D-Mark, eine 3 mit 12 Nullen, 3 Billionen D-Mark auf die hohe Kante gelegt haben, dann meine ich, wäre das auch ein Beweis für diese negative Aussage. Lästerer. Die Menschen provozieren bewusst gotteslästerliche Aussagen. Ich habe es hier schon getan. Die Theologin Sorge hat auf dem letzten Kirchentag gesagt, Gott ist ein Obereunuch. Und das wird seitens der Verantwortlichen eines solchen Kirchentages nicht entsprechend geahndet. Oder den Eltern ungehorsam. Es geht nicht dabei um den üblichen Generationenkonflikt, sondern um eine bewusste Ablehnung der elterlichen Autorität. Ich habe gestern Abend in einem Kreis vor Geschäftsleuten ein pädagogisches Thema behandelt und dabei auch den Ausspruch gewagt, einige kennen ihn, wir hatten noch nie so gehorsame Eltern wie heutzutage. Unversöhnlich. Sowohl im engeren Familienbereich, Hassscheidung, die Scheidungsraten nehmen immer mehr zu, wie auch in der Politik Auseinandersetzungen, Streitkriege, denken wir an Jugoslawien, die Auseinandersetzungen in der ehemaligen UdSSR. Das alles wird bleiben. Friede und Sicherheit, wenn dann, ist nur ein Schein. Grausam, Eine weitere Eigenschaft: Die mittelalterlichen Schreckensmethoden werden durch grausame Foltermethoden in vielen totalitären Staaten noch überboten. Es gibt ständig Berichte darüber, wie heute gefoltert wird. Aber denken Sie nur an das, was auch in der Ex-DDR alles passiert ist. Und damit ist der nächste Punkt angesprochen: Verräter. Durch den Zusammenbruch des Kommunismus werden in allen ehemaligen Ostblockstaaten ja schlimme Praktiken der Bespitzelung durch Geheimdienstmitarbeiter bis in den nächsten Bekannten- und Familienkreis deutlich und offenbar. Das haben Sie sicher gehört, nicht, dass da eine Bundestagsabgeordnete von ihrem eigenen Mann jahrelang bespitzelt worden ist. Verräter. Und eine letzte Aussage: Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Das ist dann das zwingende Ergebnis. Ein Lebenswandel ohne Gott kann nur diese Konsequenzen haben. Und dann wird in einem Nebensatz noch einmal betont: Diese Menschen, sie verleugnen die Kraft Gottes, haben aber eine Form bzw. den Schein der Gottseligkeit. Es wird also der Endzeitmensch beschrieben als ein Religiöser. Und der Einbruch der Esoterik, jener Geheimlehre, der New Age-Bewegungen, des Okkultismus, Spiritismus über die Medien ist doch so schaurig, das erleben wir ständig. Weil nicht mehr biblisch geglaubt wird, gewinnt der Aberglaube mit einem frommen Schein die Überhand. Und darum nochmal: Die Verführung ist ein entscheidendes Moment am Ende dieses Äons. Und wir leben in dieser so entscheidenden Zeit. Paulus dagegen sagt, wenn hier einerseits von der Ich-Verwirklichung des Menschen die Rede ist: Sein Nachfolger Timotheus solle ganz andere Kriterien beachten. Und die wollen wir uns hier auch sagen lassen. Nämlich: Du aber bist gefolgt meiner Lehre, meinem Beweggrund, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und Leiden. Merken Sie, das sind ganz andere Eigenschaften. Leiden, dulden, drunter bleiben, das brauchen wir heute. Nicht Ich-Verwirklichung. Selbstdurchsetzung, das ist der moderne, der typische Mensch. Ein zweites: Die Zeichen und besonderen Ereignisse auf der äußeren Linie. Auch das möchte ich Ihnen hier aus meiner Schau, wie ich das prophetische Wort verstehe, nicht vorenthalten. Will aber nochmal sagen, dass wir nicht bis ins Einzelne hinein einen klaren Fahrplan bekommen können, weil die Entwicklung in der Geschichte und bezogen auf äußere Ereignisse immer israelorientiert ist. Und die letzten dramatischen Ereignisse werden sich in der letzten Jahrwoche abspielen. Wenn, so rechne ich damit und so hoffe ich, der größte Teil von uns, wenn er ein lebendiges Glied am Leibe des Christus ist, nicht mehr auf dieser Erde sein wird. Denn die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. Denn der Zorn ist ein Gericht Gottes an der nicht innerlich veränderten Substanz eines Menschen. Diese jetzige Welt, das müssen wir uns immer wieder sagen, ist wahrlich kein Paradies. Und alle Versuche, das Reich Gottes auf dieser Erde einrichten zu wollen, die sind gescheitert. Es ist eine Utopie zu glauben, das Friedensreich Gottes könne bereits in diesem Äon gebaut werden. Bereits von Augustinus angefangen, Civitas Dei, der Gottesstaat, über Thomas Münzer, der zur Zeit Luthers gelebt hat, ein Schwärmer war, bis zu den Vertretern der Bewegungen, die Schwärmer sind, in der Gegenwart das Reich Gottes aufrichten zu wollen. Da ist Fehlentwicklung vorprogrammiert. Und der Zusammenbruch der marxistischen Ideologie hat uns das gezeigt. Dass wir nicht bei der Veränderung der äußeren Verhältnisse einen neuen Menschen erwarten können. Das ist ein Irrglaube. Und denken Sie doch daran, dass selbst nach einem tausendjährigen Friedensreich, wenn Satan wieder losgelassen wird, es ist doch kaum zu fassen, nach diesen Segnungen der Mensch noch einmal rebelliert. Und damit wird deutlich, die Veränderung muss im Herzen beginnen, bei dir, bei mir. Nicht die äußeren Verhältnisse machen einen neuen Menschen. Wo also das dennoch versucht wird, und zwar einmal mit Erfolg, dass ein gewisser Scheinfriede auf Erden da sein wird, da ist Vorsicht geboten. Da steht der Inspirator Satan dahinter. Friede und Sicherheit wird einmal das Kennzeichen des zu Ende gehenden Äons für eine kurze Zeit sein, ehe dann das Gericht Gottes einbricht. Aber wir haben erste Anzeichen dieser Entwicklung, nämlich global zu Friedensverträgen zu kommen. Bitte, der letzte Krieg, der Golfkrieg, hat das ja gezeigt, wie Amerika mit Hilfe der UNO über die Resolutionen ein gemeinsames Handeln aller verantwortlichen Völker durchsetzen konnte. Und merken Sie, wie hier Israel einmal isoliert werden wird. Die jetzigen Friedensgespräche werden entweder zum Scheitern verurteilt sein oder, wenn es gelingt, dann ist höchste Gefahr im Verzuge. Wenn nämlich ein Vertrag mit Israel mal geschieht, und der wird auch kommen, führt das noch in Gerichte hinein. Wir können nicht so weit gehen, jetzt schon zu sagen, dass dieses Israel, so wie es ist, schon ins tausendjährige Friedensreich hineingeht. Lesen Sie mal Sacharja 12 oder 14. Es gibt noch Gerichte. Die Nationen rings um Israel werden zunächst die Konfrontation mit Israel bilden, und der Norden ist immer für Israel gefährlich gewesen. Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass Syrien und der Iran versuchen, Nuklearwaffen zu entwickeln. Der Norden war für Israel immer Gefahr. Und im weiteren Sinne, das ist meine Erkenntnis, ich habe nie in dem atheistischen Russland die große Gefahr gesehen, sondern die 50 bis 60 Millionen Moslems, die ja auch aus dieser Ex-UdSSR ausbrechen, die könnten sich viel eher mit dem Iran verbinden. Gefahr aus dem Norden. Und Mesech und Tubal sind nicht Moskau und Tobolsk, wie viele früher meinten, sondern nach neuesten Erkenntnissen liegen diese Städte vielmehr im kaukasischen Raum. Bitte, es muss überprüft werden. Ich sage Ihnen nur dazu meine Auffassung. Aber im Hinblick auf Israel wird es ja so sein, Jerusalem wird zum Taumelbecher allen Völkern, die umher sind. Sacharja 12, Vers 2. Und zum Laststein für alle Völker. So wird sich einmal über die UNO jener weltweite Zusammenschluss kundtun, wenn in der letzten Schlacht, in dem letzten großen Krieg, Israel noch einmal verantwortlich gemacht wird für alles Negative auf dieser Welt. Denn der Kampf geht gar nicht gegen Israel, sondern gegen den Gott. Und da merken Sie, wie Babylon jetzt schon auch vom System her sich etabliert. Babylon bzw. Babel steht immer für Rebellion gegen Gott, und zwar weltweit. Das war beim Turmbau der Fall. Dann in der Konfrontation zu Israel, der König von Babel. Und wenn dieser König von Babel, auch der letzte Herrscher, das Standbild errichten wird, dann geht es darum, ob die dann noch Lebenden diesem letzten Herrscher auch göttliche Verehrung zuteil werden lassen. Und wer das Zeichen 666 nicht hat, der kann dann weder kaufen noch verkaufen. Die Entwicklung über die zunehmende Computerisierung geht doch dahin. Eine totale Kontrolle im wirtschaftlichen Bereich. Das sind alles Vorboten, die wir jetzt sehen müssen. Und damit sind wir auch bei einer gesamtwirtschaftlichen sozialen Entwicklung. Ich will nur ein paar Aspekte aufzeigen. Das Wachstum der Wirtschaft stagniert oder nimmt nur geringfügig zu. Die Arbeitslosenzahlen steigen in den meisten Industrieländern. Wachsende Inflation verringert die Kaufkraft. Die Haushaltsdefizite werden immer größer. Wir haben bereits auch 1,5 Billionen D-Mark Schulden in der öffentlichen Hand. Also mir wird schon schwindelig dabei, wenn man an solche Größen denkt. Und darum scheint doch einmal trotz aller Bemühungen die Welt zu einem der Ruf nach dem starken Mann weltweit kund zu werden. Auch im Natur- und Umweltbereich bahnen sich ebenfalls unlösbare Probleme an. Die Krisensituationen sind entweder bedingt durch Naturkatastrophen oder durch menschliche Eingriffe in das ökologische System. Die Zahl der zerstörerischen Erdbeben und Vulkanausbrüche hat in der letzten Zeit zugenommen und damit auch die Luftverschmutzung. Und wir müssen sehen, dass auch die Schwere und Häufigkeit der Flutkatastrophen sich gesteigert hat. Und die neuesten Analysen zu dem sogenannten Treibhauseffekt in unserer Erdatmosphäre ergaben eine weitere Zunahme des Ozonlochs, sodass eine auch weitere Zunahme der Wirbelstürme um 25% auf unserer Erde gerechnet wird. Denken Sie an diese Flutkatastrophen, die wir ja miterlebt haben, gerade in den letzten Jahren. Das alles sind Vorboten einer künftigen Umweltkatastrophe. Ich will kein Pessimist sein, nur ein Realist, weil es die Bibel ja bezeugt. Im Umweltbereich, ich will es nur andeuten, werden in Offenbarung 8, 7 bis 12, dann allerdings in Verbindung mit den letzten Gerichten, den Posaunengerichten, folgende Schäden vorausgesagt. Zunächst je ein Drittel der Erde, der Bäume und des Grases. Erstes Posaunengericht. Dann folgt die Verseuchung eines Drittels des Meeres mit dem Tod vieler Meeresgeschöpfe. Zweites Posaunengericht. Dann drittens die Vergiftung der Ströme und Wasserquellen. Und viertens schließlich die Folge daraus, ein großes Massensterben auch der Menschen. Und es ereignen sich gewaltige Katastrophen an Sonne, Mond und Sternen. Da ist nichts mit einer Evolution in dem Sinne gesagt, es wird der Menschheit, der Natur immer besser gehen. Nein, die Gerichte sind vorprogrammiert. Aber dennoch, ich darf das auch sagen, hat Gott immer in Verbindung mit Gerichten Heilsabsichten. Und wir, und das sei unsere Mahnung und Ermahnung zum Schluss, wir leben in der Gnadenzeit und sollen durch die Gnade uns durchlichten, durchrichten lassen. Die Gnade hat eine erziehende Funktion, dass wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen. Darum sagt ja auch der Apostel Johannes, wer eine solche Hoffnung hat auf den wiederkommenden Herrn, der reinigt sich. Und wieder eine Ermahnung, habt nicht lieb diese Welt, noch was in der Welt ist, denn diese Welt geht zugrunde. Wer sich hier also so häuslich einrichtet und meint, das sei seine ewige Stätte, der wird in die Katastrophen, in die Gerichte hineinkommen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Darum sollen wir nach Kolosser Kapitel 3 unseren Blick aufwärts richten, nach droben, denn wir sind bereits mit Christus gekreuzigt, begraben, auferweckt. Dort droben ist unser Wandel, unser Bürgertum, unser Politerma, die eigentliche politische Einstellung. Die soll nicht diesseits orientiert sein. Und wenn wir jetzt schon erleben, andeutungsweise, und ja auch im Verfallssinne jetzt schon ganz gravierend, die Erfüllung vieler Prophezeiungen, Alten und Neuen Testamentes, dann wissen wir, es sind Zeichen, die können uns schon erschrecken. Vielleicht ist das bei Ihnen geschehen hier und da. Aber so sage ich immer wieder, dann heißt es ja nicht, lasst eure Köpfe hängen, sondern erhebet eure Häupter. Das können wir aber nur, wenn wir ein Ziel haben, eine Perspektive. wenn wir wissen, wo unser Schatz ist. Menschen, die sich lieben, brauchen keine dauernden moralischen Ansprüche. Wer Jesus Christus liebt und dort seine Heimat gewonnen hat, der muss nicht dauernd aufgefordert werden, nun komm doch mal zur Bibelstunde. Nun besuch das, die Gemeinschaft. Komm zur Gebetsstunde. Das muss eine innere Motivation sein. Denn wenn wir gesetzt sind, nicht zum Zorn, sondern zur Errettung, dann sollen wir auch anlegen den Helm des Heils zu dieser Errettung und den Panzer des Glaubens nach 1. Thessalonicher 5. Wir können in dieser Endzeit nicht bestehen. Die Massenverführung ist da, wenn wir nicht gegründet sind im Wort und das prophetische Wort beachten. Und da geht es, ich sage es nochmal, zuerst um die Enthüllung Gottes, seines Wesens selbst, nicht um spektakuläre Ereignisse. Darum ist gar nicht zunächst wichtig, was kommt, sondern wer kommt. Eine personalbezogene Prophetie. Und da mache ich uns Mut. Wir sind Glieder des Christusleibes und dieser Leib wird bald vollendet. Er geht der Vollendung entgegen. Darauf dürfen wir uns freuen. Und das sollte der Tenor meiner Ausführungen sein. Ich mache Ihnen Mut, auf den wiederkommenden Herrn zu schauen. Erhebet eure Häupter, suchet und trachtet nach dem, was droben ist, weil wir nicht gesetzt sind zum Zorn. Amen.
Wir möchten beten. Lieber Vater, hab du Dank für dein lebendiges Wort. In deinem Wort schenkst du uns Durchblick und Ausblick. Und gerade in dieser letzten Zeit brauchen wir dein prophetisches Wort, um eine klare Orientierung zu haben. Hab Dank, dass du dich in deinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hast. Und deshalb dürfen wir uns an dich, Herr Jesus Christus, binden. Du lockst und rufst uns immer wieder in diese enge Beziehung zu dir. Du veränderst uns in unserem Inneren. Und durch deine volle Erlösung am Kreuz von Golgatha ist dies möglich. Und Herr Jesus, hab Dank, dass du uns Mut gemacht hast, dass wir uns nach dir und nach deinem Kommen ausrichten dürfen. Dass wir uns nicht hier einrichten, als hätten wir hier noch einige hundert Jahre zu sein. Ja, du wirst bald wiederkommen. Dafür danken wir dir und dafür willst du unser Leben ganz in Beschlag nehmen. Hab Dank jetzt für dieses dein Wort. Amen.